FM4
Filmpodcast.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Pia Reiser,
Jan Hestmann
und Christian Fuchs. Ja, dieser Filmpodcast wird in einem langen Take aufgenommen, mit wenig Schnitten, die ihr nicht hört. Ähnlich gibt es auch Filme, die genauso gemacht sind. Ja, und über die sprechen wir heute.
Ja, ein großes Danke an Lorenz, der dieses Thema uns schon vor einem Jahr fast vorgeschlagen, und wir haben das alles super gefunden, aber immer irgendwie einen Aufhänger gesucht, quasi einen aktuellen Film, der vielleicht auch nur in einem Take gedreht worden ist. Den haben wir jetzt gefunden und deswegen widmen wir uns heute diesen Filmen. Bevor wir dabei ins Detail gehen, muss man zuerst nur so ganz knappe Kamerageschichte machen. Nämlich, welche Möglichkeiten hatten Kameramänner, bevor die tolle Steadicam erfunden wurde? Und das sind gar nicht mal so viele. Die konnten ihre Kamera quasi einfach fix stehen lassen und schwenken. Die konnten sich auf sogenannten Dollys montieren, auf so Schienen, und damit eine Fahrt haben. Die konnte aber natürlich nie so lang sein. Und es war eine Budgetfrage, ebenso wie die Kräne, die alte Studioproduktionen oft verwendet haben. Und das war es dann eigentlich. Und dann kommt Anfang der 70er Jahre der Kameramann Garrett Brown mit der Erfindung der Steadicam. Das ist im Prinzip ein Tool, das die Kamera stabilisiert. Das heißt, sie kann getragen werden und sie bewegt sich natürlich, aber sie überträgt nicht die Bewegungen des Kameramannes auf das Bild. Legendäre Steadicam-Szenen gibt es zum Beispiel in Rocky, den läuft bei der Treppe rauf, oder in Goodfellas, und natürlich unglaublich viele Musikvideos, die dieses Ansinnen hatten, irgendwie in einem Take gedreht zu werden. Mein ewiges Lieblingsmusikvideo in einem Take ist von Radiohead, No Surprises. Da ist einfach nur Thom Yorke und er ist irgendwie in so einem Glas Container und das wird langsam mit Wasser gefüllt. Das ist ja super. Oder Feist mit 1, 2, 3, 4 ist einfach eine riesige Tanzchoreografie. Und dann gibt es einige Filme, die sich gedacht haben, warum nicht eigentlich mal keine Schnitte machen, was ja eigentlich der tolle Vorteil des Films gegenüber dem Theater ist, und die das versucht haben, und über die sprechen wir heute.
Ja, und da gibt es natürlich wahnsinnig viel technische Herausforderungen. Diese Szenen müssen choreografiert werden. Man muss sich mal vorstellen, ein ganzer Kinofilm in einem Take gedreht, was da an organisatorischem Wahnsinn abläuft hinter den Kulissen. Noch ein Anlass für diesen Podcast ist auch ein aktueller Horrorfilm. Jan, den hast nur du gesehen. Und da gibt es zumindest eine Szene, ich glaube, sie dauert 37 Minuten oder so, ohne Schnitt.
Ja, genau. Wir sprechen ja heute über unterschiedliche sogenannte One-Shot-Filme. Also es sind solche dabei, die wirklich in einem Shot gedreht worden sind, und dann sind auch einige dabei, da ist getrickst worden. Da gibt es sogenannte versteckte oder unsichtbare Schnitte. Und dann haben wir jetzt noch diesen Film, den ich jetzt vorstellen darf. Er heißt One Cut of the Dead. Eigentlich ist er aber schon aus dem Jahr 2017, also so neu ist er gar nicht. Er hat nur ein paar Jahre gebraucht, bis er dann im deutschsprachigen Raum auch in die Kinos gekommen ist, in Deutschland zumindest. In Österreich hat er gar keinen Kinostart gehabt. Zum Glück, muss man sagen, gibt es jetzt aber gerade die Streaming-Dienste, und dort kann man sich momentan One Cut of the Dead anschauen. Und ja, ich würde sagen, ich habe ihn das vor kurzem gesehen als großer Zombie-Film-Fan, der jetzt aber in den letzten Jahren auch schon dem Genre ziemlich müde geworden ist, weil ja, es ist immer wieder was nachkommen, und es irgendwann war es dann schon relativ schal. Aber One Cut of the Dead, ein japanischer Film, übrigens von Regisseur Chihiro Ueda, der schafft es wirklich, dem Genre frischen Wind einzuflößen. Und ja, die ersten 40 Minuten, nicht der ganze Film ist ein One-Shot, aber die ersten 40 Minuten eine lange Plansequenz, genau, eine Kamera, kein Schnitt. Und ein kompletter Wahnsinn. Also diese 40 Minuten sind eigentlich ein völliger Amateur-Zombie-Film. Man braucht eigentlich ziemliches Sitzfleisch, um da durchzukommen, weil es ist schon hart am Laientheater.
Der Film hat auch nur $27.000 gekostet, habe ich gelesen.
Er hat $27.000 gekostet. Er ist gemeinsam mit Filmstudenten und Studentinnen einer Tokioer Filmschule gedreht worden. Also es ist wirklich low budget, und das Outcome war aber riesengroß. Also in Japan war der mega erfolgreich, hat viele Millionen Dollar eingespielt, und ja, der Film gilt als Phänomen. Viele schreiben, die beste Zombie-Satire seit Shaun of the Dead. Ich finde vor allem, was den Film auszeichnet, ist, er ist ein ganz, ganz großes Liebeslied an das Filmemachen und vor allem an das Amateur-Filmemachen, in dem Fall an einem Zombie-Film.
Worum geht's in dem Film?
Ja, Es ist total schwierig zum Erklären, muss man sagen. Also die ersten 40 Minuten, die wir sehen, sind ja eigentlich ein Film im Film. Wir sehen ein Filmteam, ein Amateurfilmteam in einer leeren Halle, das versucht, einen Zombie-Film zu drehen. Das gelingt aber nur mäßig gut. Die Schauspieler und Schauspielerinnen sind relativ schlecht. Der Regisseur zuckt ziemlich bald komplett aus, weil ihm seine Darsteller zu wenig Angst in den Augen haben. Und ja, dann gibt es eine erste Pause, damit sich der Regisseur wieder sammeln kann. Und während dieser Pause passiert es, dass echte Zombies das Filmset stürmen. Und ja, infolgedessen muss sich dieses Filmteam gegen die echten Zombies wehren. Und das geht tatsächlich fast 40 Minuten lang in einem Shot. Und ist teilweise auch wirklich schlecht. Also es gibt innerhalb von diesen 40 Minuten lange Anschlussfehler und wirklich teilweise schlechtes Schauspiel. Und eben, diese ersten 40 Minuten, man muss sie aushalten und dann beginnt ein neuer Film, der den dann plötzlich alles von vorne aufrollt. Also der Film setzt dann noch einmal einen Monat früher an und erzählt dir die Geschichte davon, wie es zu all dem gekommen ist.
Das klingt für mich jetzt einerseits nach Gimmick, muss ich ganz ehrlich sagen. Überhaupt viele Zombie-Filme der letzten 10 Jahre versuchen dann so einen ganz speziellen Aufhänger zu finden, ohne jetzt wirklich anzuschließen so an diese bisschen sozialkritischen Filme von George Romero, so diese klassischen Zombie-Filme der 70er und 80er, aber vielleicht einmal einen Blick rein riskieren. Ich bin ein bisschen skeptisch nach deiner Inhaltsangabe.
Ja, na, das ist jetzt nur der erste Teil der Inhaltsangabe. Vielleicht bringe ich noch den zweiten Teil der Inhaltsangabe. Spoilerwarnung, aber für die, die ihn sich jetzt noch anschauen wollen, damit du es ein bisschen besser verstehst. Der Regisseur Higurashi bekommt den Auftrag, für eine Live-Ausstrahlung im Fernsehen einen Zombie-Film ohne Schnitt zu inszenieren, und man sieht dann im weiteren Verlauf des Films diesen Vorbereitungsprozess, wie er die Schauspieler, Schauspielerinnen castet, Kamera, Ton und so weiter, und ja, sich dieses kleine Team mit sehr wenig Budget auf den Dreh vorbereitet. Und dann sieht man tatsächlich diesen Dreh, diesen Film, die ersten 40 Minuten, die wir da am Anfang gesehen haben, noch einmal, aber aus der Making-of-Perspektive, mit jeder Menge zusätzlichen erklärenden Aufnahmen, die dann wiederum erklären, über diese One-Shot-Aufnahme hinaus, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, und die wird dann klar, warum die ersten 40 Minuten so ausgeschaut haben. Es ist total interessant, weil wenn wir jetzt über diese One-Shot-Filme sprechen, dann sprechen wir auch ganz viel über das Making-of, dann sprechen wir, wie hat das funktioniert, das zu machen, und dieser Film schafft es irgendwie auf ganz vielen Metaebenen, das alles aufzudröseln, und wir sehen eigentlich einen One-Shot-Film plus das Making-of dazu, und ich finde, das ist ganz, ganz großartig, und vor allem zeigt es eben, wie viel Spaß man daran haben kann, einen Zombie-Film zu drehen mit ganz wenig Budget, und wie das Team dann nach und nach zusammenwächst, und wenn am Schluss dann doch zumindest dieser eine letzte Shot funktioniert, auch wenn alles andere ein Desaster war, dann hat sich's am Ende des Tages ausgezahlt, und das schafft der Film zu transportieren, und eben deswegen ist man irgendwie am Ende des Films glücklich, dass man das gesehen hat, auch wenn es streckenweise doch anstrengend ist.
Okay. Jetzt verstehe ich mehr.
Ich meine, interessant ist an diesen One-Shot-Filmen, dass die meisten Leute gehen ja ins Kino, weil sie sich für eine Geschichte oder einen Schauspieler oder einen Regisseur interessieren. Mir ist jetzt kein zweiter technischer Aspekt eingefallen, der Leute in die Kinos lockt oder für den sich Leute interessieren. Aber dieses Vorhaben, etwas sieht aus oder wurde tatsächlich in einem Take gedreht, das wird dann tatsächlich auch als Marketing-Tool benutzt oder auch um Preise einzuheimsen. Und eigentlich ist es ja, normalerweise ist einem ja ein bisschen wurscht, wie der Film gemacht worden ist. Und bei diesen One-Take-Filmen hat man dann irgendwie so ein Interesse daran, vielleicht sehe ich doch, wo der geschnitten worden ist. Oder wie um Himmels Willen konnte das nur funktionieren? Und ich finde, schon einer dieser Filme, wo man sich denkt, wie um Himmels Willen konnte das nur funktionieren, ist, glaube ich, der erste Film, über den wir heute reden werden. Das ist Victoria aus dem Jahr 2015 vom deutschen Regisseur Sebastian Schipper.
Ja, ich war da damals sogar bei der Premiere im Wiener Filmcasino, wo Sebastian Schipper, sehr sympathischer Mann, gesprochen hat, natürlich irrsinnig viel über die Hintergründe und wie das Ganze und so gemacht wurde. Wer liefert eine kurze Inhaltsangabe zu diesem Film?
Ja, ich kann das machen. Es ist relativ einfach. Also wir sehen in Berlin eine junge Spanierin während einer Clubnacht. Sie feiert da quasi alleine in einem Club und trifft dann später in der Nacht eine Gruppe junger Männer, angeführt von Sonne. Den spielt Frederik Lau. Er nennt sich in dem Film Sonne. Und seine Kollegen. Und ja, sie geht dann einfach mit ihnen mit, weil sie hat nichts Besseres zu tun. Es knistert auch irgendwie zwischen Sonne und Victoria. Und im weiteren Verlauf des Films stellt sich dann irgendwie raus, dass diese Gruppe Burschen nicht nur vorhat, zu feiern, sich zu betrinken und alles Mögliche zu rauchen, sondern am Ende dieser Nacht wollen sie einen Banküberfall über die Bühne gehen lassen. Und weil einer dieser Typen dann doch zu besoffen für das Vorhaben ist, springt dann Victoria kurzerhand als Fahrerin ein. Und ja, das alles sehen wir in einer Nacht, in Echtzeit und ohne Cut.
Ja, der Film ist dreimal gedreht worden. Es gab drei komplette Durchläufe und man hat sich dann für einen dieser Durchläufe entschieden. Muss man sich mal vorstellen. Das ist für mich das ganz Große, aber auch die Schwäche an dem Film, dass er eigentlich so viel Story, ich meine, du hast sie kurz zusammengefasst, aber es gibt ja dann einen kriminellen Strang, das könnte fast so ein bisschen da dort sein und so von der Geschichte her, dass das alles in dieser Zeit zusammengefasst ist und dass das alles funktioniert hat, ohne einen einzigen wirklichen chaotischen Vorfall, den man dann zumindest im Film nicht sieht.
Das stimmt. Ja, Sebastian Schipper hat ja die beiden ersten Varianten ganz gut beschrieben. Er meinte, der erste Take war viel zu zahm. Die Schauspieler und die Schauspielerin hatten wahnsinnige Angst, irgendwie was falsch zu machen, einen Fehler zu machen. Und sie haben dann immer eine Woche Pause gemacht. Und der zweite Take war dann anscheinend eher nicht crazy. Also dürften alle ein bisschen over the top gegangen sein. Das kann ich mir bei Franz Rogowski, der den eine Figur namens Boxer spielt, auch recht gut vorstellen. Und dann war Sebastian Schipper anscheinend schon sehr verzweifelt, weil er wusste, wir haben jetzt nur mehr einen Take und der muss jetzt klappen. Und sie haben dann tatsächlich auch für den dritten Take erst die Geschichte ein bisschen verändert. In dem Sinn, in den ersten beiden Takes haben die Männer einfach einen Banküberfall gemacht und im dritten Take gibt es ein bisschen so eine Backstory oder mehr Erklärung zum Banküberfall, nämlich Boxer war im Gefängnis und war dort unter Schutz von jemandem und dem muss er jetzt, glaube ich, 10.000 Mark oder so zurückzahlen und deswegen entschließen sich die anderen, ihm auch zu helfen. Der Film übertreibt es ein bisschen mit den crazy Berliner Namen, weil ich kann akzeptieren, dass in Berlin viele Leute lustige Spitznamen haben, aber dass sie alle so heißen, sie heißen Sonne, Fuß, Blinker und Boxer, war mir ein bisschen zu viel.
Ja, ich bin da am Anfang sehr, sehr euphorisch drinnen gesessen, weil ich dieser Figur der Victoria sehr gerne ohne viel Krimi-Handlung gerne durch eine Berliner Nacht gefolgt wäre. Als dann dieser Krimi-Plot einsetzt, dieser Plot mit dem Banküberfall, fand ich das, wie oft bei so Filmen, die auf einer Idee beruhen, ein bisschen verkrampft. Also ich hätte das überhaupt nicht gebraucht. Das war dann für mich auch völlig unglaubwürdig, dass das alles so in Echtzeit in der Form passiert. Wie hat es euch gefallen?
Ich war das erste Mal, wie ich den Film gesehen habe, im Kino. 2015 ist der Film rausgekommen, komplett niedergewalzt. Also ich bin da von Minute 1 reingezogen worden und war drin in dieser Nacht. Und ja, ich hätte manche Seitenstränge dann auch nicht unbedingt braucht. Einfach nur die Schauspielerin Laia Costa finde ich ja auch eine sensationelle Entdeckung.
Die ist fantastisch.
Die haben sie, glaube ich, in Madrid gecastet und es war irgendwie so eine Idee des Regisseurs, dass man nicht eine deutsche Hauptdarstellerin, hätte man ja auch machen können, sondern eine Spanierin nimmt. Und ja, da haben sie mit Laia Costa wen gefunden, die finde ich komplett durch diesen Film und diesen One-Shot durchführt. Ich hänge an ihren Lippen, ich hänge an ihrem Ausdruck und ich hätte vieles gar nicht braucht. Ich hätte einfach nur ihr auch zugeschaut, wie du sagst, wie sie durch eine Clubnacht in Berlin torkelt. Ich habe mir den Film jetzt, es ist nicht ganz ausgegangen, dass ich mir den Film noch einmal ganz anschaue. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen reinschauen, um noch einmal so das Gefühl, das ich da damals gehabt habe, aufzufrischen und ich bin wieder gleich reingefallen und hängen geblieben und habe mir dann gleich die erste Stunde, das ist noch da hat der Bankraub noch gar nicht stattgefunden in der ersten Stunde, aber das finde ich, es hat irgendwie eine magische Ausstrahlung. Ich finde, man merkt, das ist eben auch ganz anders gefilmt, dadurch, dass es ein One-Shot ist und dadurch, dass es keine Schnitte gibt und irgendwie hat dieser Film sowas sehr Aufdringliches, das einen zwingt, dass man irgendwie dabei bleibt.
Ja, ich muss das Wort aufdringlich kurz aufgreifen. Ich habe den Film technisch und von der Umsetzung her fantastisch gefunden. Ich war wirklich zerrissen. Aufdringlich fand ich, obwohl das alles tolle Schauspieler sind, die männlichen Figuren. Ja. Das hat jetzt mit dem One-Shot-Thema gar nichts zu tun. Ich habe mir schon nach Viertelstunde gedacht, oh Gott, warum geht Victoria mit diesen Typen da mit? Mhm. Ich fand, die männlichen Figuren, die haben mir eine unangenehme Stimmung gemacht. Das soll auch ein Teil des Films sein. Aber ich habe mir gedacht, bitte, warum gehst du da mit denen aufs Dach und gemeinsam abhängen? Das kann nur schlecht enden. Da habe ich vom Krimi-Plot noch gar nichts gewusst.
Das stimmt auch, vor allem von Franz Rogowski geht da natürlich gewollt auch so eine Aura des Unberechenbaren aus. Das heißt, der wirkt wirklich wie ein Typ, und der heißt ja wahrscheinlich auch nicht aus Zufall Boxer oder weil er die Hunde so gern mag, sondern es ist ein bisschen eigentlich dumm von Victoria mit diesen vier Typen, die sie genau 10 Sekunden davor im Club kennenlernt. Wenn sie jetzt nur mit Frederik Lau mitgehen würde, würde man sagen, der schaut einfach immer aus wie ein freundlicher Kerl. Frederik Lau ist so ein Phänomen, weil ich finde, der schaut immer gleichzeitig aus wie ein 5-jähriges Kind und wie ein 130-jähriger alter Mann. Der hat so diese unglaublich arge Stimme, die immer so was Weises, Altes hat, und der hat aber gleichzeitig durch diese Sommersprossen so was unglaublich Verschmitztes. Ich finde den ganz toll. Ich schaue dem auch schon so lange zu, mir ist der im Tatort mal aufgefallen, als ich noch Tatort geschaut habe. Das heißt, das muss unglaublich lange her sein. Und immer wenn er auftaucht, so schlecht kann der Film gar nicht sein, wie zum Beispiel die Neuverfilmung von Die Welle. Er ist wirklich immer toll. Sonne ist jetzt keine sehr dankbare Rolle, würde ich sagen. Ich finde auch, dass der ganze Krimi-Plot, also vor allem, wir können den jetzt, glaube ich, auch spoilen, oder hier ist ja die Warnung, wir spoilen den Film jetzt. Es wird dann auch ein bisschen absurd und abstrus. Und ich muss mich jetzt nicht immer mit einer Person identifizieren können, aber mir ist es ein paar Mal so gegangen, dass ich mir gedacht habe, warum haut Victoria nicht jetzt ab? An diesem Punkt könnte sie noch raus, und sie fahren dann irgendwann mal eben in eine Tiefgarage zu dem Treffpunkt, und dort stehen dann irgendwie unglaublich viele Typen, so breite Security-Schränke mit automatischen Waffen, und Victoria bleibt wahnsinnig ruhig, und ich habe gedacht, wer ist diese Anfang 20-Jährige, die irgendwie Nerven aus Stahl hat? Und sie sagt dann auch, ja, sie macht quasi die Fluchtfahrerin, weil eben dem vierten im Bunde, dem Fuß, ist schlecht geworden, der speibt in irgendeinem anderen Auto. Und dann gab es aber einzelne Sachen, die mir so getaugt haben, nämlich man denkt diese Kamera schon die ganze Zeit mit. Wenn jetzt der Film konventionell gedreht und geschnitten worden wäre, hätte ich den, glaube ich, nie angeschaut, weil ich habe das Gefühl, den Film habe ich 1000 Mal gesehen. Jugendliche, Berlin, bisschen prekär, bisschen Club, bisschen Drogen, bisschen kriminell. Wie du gesagt hast, das ist ein kleines Fernsehspiel und Tatort. Oder auch manchmal super deutsche Filme, aber dieses ganze, ich nenne es Milieu, kennt man irgendwie und ist auch mäßig interessant dann immer wieder. Aber dadurch, dass man sich denkt, wie haben die das jetzt gemacht, speziell bei den Autofahrten, wo so klar wird, da steigt jetzt dieser Kameramann mit ein und sitzt zwischen denen und muss sich irgendwie entscheiden, wen nehme ich jetzt ins Bild. Und dann gibt es eine so tolle Suspense-Szene, die finde ich so großartig ist, weil Victoria muss dann das Auto wenden vor der Bank, und das ist ein gestohlenes Auto. Das heißt, das Auto stirbt ihr ab, und man kann es nicht normal mit einem Schlüssel starten, sondern muss es so, wie heißt das, kurz schließen, keine Ahnung, mit diesen Dingen. Und sie dreht dann so, und das ist so... Und das ist so toll am Film, weil der Film schiebt uns natürlich auf Seite der Bankräuber. Also, weil wir wollen natürlich, dass die hier wegkommen und nicht gefasst werden. Und auch diese Hektik von der Autofahrt danach fand ich, mir ist Realismus nicht wichtig, aber ich habe mir gedacht, ich glaube tatsächlich, dass es einem eher so geht nach einem Banküberfall. In anderen Filmen sind die oft immer sehr cool, wenn sowas über die Bühne gegangen ist. Und denen, die schmeißen natürlich jetzt alle die Nerven weg und müssen aber ganz langsam fahren, damit sie nicht auffallen. Und vor lauter Aufregung ist anscheinend die Leia Costa damals auch irgendwo falsch abgebogen, und der Regisseur hat irgendwie noch zugerufen, dass sie da jetzt wenden soll oder so. Und das, finde ich, ist eine unglaublich tolle Szene. Für mich zerfällt der Film dann völlig, als sich die Gruppe trennt. Als die Gruppe aufgelöst wird, weil die Polizei hinter ihnen her ist. Ich habe euch gestern noch ein Video geschickt, das ich sehr lustig finde. Es gibt nämlich kaum Videos vom Dreh, aber ein Anwohner von einem Wohnblock, wo quasi so ein Shootout gefilmt worden ist, hat damals mitgefilmt, und da merkt man halt auch wieder, wie toll Film ist, weil wenn man so zuschaut, schaut das so wahnsinnig blöd aus, weil die Waffen machen keine Geräusche und man sieht quasi Männer, die sich hinter einer Mauer verstecken und immer die Waffe so raushalten und irgendwie rumlaufen. Und im Film wirkt es dann aber so unfassbar toll, weil Film halt irgendwie so eine Magiemaschine ist. Aber ab dann, wo dann quasi Victoria und Sonne allein unterwegs sind, ab da war ich völlig draußen und habe auch nur gedacht, jetzt könnte es einfach aus sein. Und es ist mir aber auch ein bisschen wurscht, wie es ausgeht.
Ja, ich war auch hin und her gerissen. Auf die positive Seite wurde ich dann gerissen durch ja, so ein Publikumsgespräch nach dem Film mit Sebastian Schipper, weil der Regisseur einfach so sympathisch ist und gleichzeitig auch so unglaublich leidenschaftlich und besessen auch von dieser Idee, die er realisiert hat. Man kann sich vorstellen, wie so ein Regisseur ein ganzes Team mitzieht, im wahrsten Sinn des Wortes, durch drei so Nächte.
Absolut. Ja, ich finde den Regisseur auch irgendwie, ich habe mir auf YouTube, ich habe nicht live gesehen bei Publikumsgesprächen, ich habe mir auf YouTube ein längeres Interview mit ihm und Frederik Lau angeschaut, wo auch interessante Dinge gesagt worden sind, die irgendwie eh klar sind. Also was man bei One-Shot-Filmen bedenken muss, zum Beispiel, dass der Regisseur, er kann ja eigentlich während diesem ganzen Durchlauf keine richtigen Regieanweisungen geben. Also er hat dann gesagt, er ist die ganze Zeit wie ein Trainer eigentlich an der Seitenlinie gestanden und hat herumgefuchtelt. Oft kann er ja nicht einmal was rufen, weil das ist ja dann auch mit aufgenommen oder irgendwem was reinschreien, sondern der steht da und fuchtelt. Und das andere, was Frederik Lau gesagt hat, was total schwierig ist bei so einem Film, es auch eine Szene zu beenden. Und das finde ich, nachdem er das gesagt hat und ich mir den Film dann teilweise noch einmal angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ja, stimmt, da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo Victoria zurückgeht zu dieser Bar, die sie um 7 Uhr in der Früh aufsperren muss und Frederik Laus Sonne ist dann auch, geht dann auch mit und sie sitzen dann plötzlich an einem Klavier und zuerst spielt er ein bisschen und dann stellt sich raus, sie ist die total gute Klavierspielerin. Und dann erklärt sie ihm von ihrer Kindheit und Jugend, dass sie am Konservatorium war. Und das ist irgendwie eine ewig lange Szene, wo es dann nur um dieses Gespräch geht. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwie, die improvisieren jetzt die ganze Zeit. Die sitzen da an dem Klavier, irgendwo 10 Meter entfernt steht der Regisseur und fuchtelt wahrscheinlich. Und die müssen aber selbst entscheiden, wo geht der Film jetzt hin und wie gehe ich jetzt aus der Szene raus, wie gehe ich in die nächste Szene rein. Das Drehbuch hat ja überhaupt nur 12 Seiten ursprünglich gehabt. Und ich finde, das muss bei so einem Konzept, geht sich auch gar nicht anders aus. Also ich glaube wirklich, die Grundidee war, einen Film zu machen, einen One-Shot-Film zu machen. Und da geht sich dann ein ausgeklügeltes Drehbuch gar nicht mehr so richtig aus. 12-seitiges Drehbuch war da und der Rest wurde dann vor Ort offenbar mit den Schauspielern und Schauspielerinnen noch weiter erarbeitet und ganz viel ist eben improvisiert worden. Und ich finde es spannend, wenn du vorher, Pia, gesagt hast, dass das erste, also dass der erste Durchlauf inhaltlich ein ganz anderer war als der dritte Durchlauf, wo dann andere Nebenstränge und Hintergründe der Charaktere ausgearbeitet worden sind, teilweise in der Improvisation. Das finde ich alles schon ganz recht faszinierend.
Ja, Victoria, auf jeden Fall einer der radikalsten echten One-Shot-Movies. Einen anderen hast nur du gesehen, Pia.
Den habt ihr euch gesehen. Der ist jetzt für die ganz strengen Arthouse-Freaks, die ihr sicher da draußen an den Radiogeräten sitzt. Der Film heißt Russian Ark aus dem Jahr 2002. Regie hat Alexander Sokurov geführt, Kamera Tilman Büttner. Und man kann bei dem Film den Ton abdrehen. Ich finde, er ist visuell wahnsinnig schön. Der Regisseur Sokurov spricht nur leider ein Voice-Over. Das klingt, als wäre er 400 Jahre alt, ein 400 Jahre alter Zeitzeuge. Das nervt mich immer ein bisschen. Ich habe mir den zweimal angeschaut. Der Film ist ein tatsächlich echter One-Take-Film. Ich glaube, ungefähr 90 Minuten, eine Kamerafahrt durch die Eremitage in St. Petersburg. Ein Museum, das zuletzt Sergei Eisenstein eine Drehgenehmigung erteilt hat. Also die machen das nur in ganz besonderen Ausnahmen. Sokurov hatte auch nur einen Tag Zeit, um zu drehen. Er hat natürlich vorher viel geprobt. Und sein Film ist eine Fahrt durch die russische Geschichte. Also durch die 300-jährige russische Geschichte, da kommen Zaren vor, da finden Bälle statt, da treten Soldaten auf und aus dem Off wird das eben so ein bisschen begleitet. Das ist jetzt aber kein geschichtlicher Film, sondern eher so, finde ich, eine traumwandlerische Anordnung durch Motive der russischen Geschichte, aber wirklich mit Massenszenen. Wir reden von Ballszenen, wir reden vom Orchester. Niemand von den Statisten durfte in die Kamera schauen, sonst wäre das vorbei gewesen. Der Kameramann und der Beleuchter haben erzählt, sie durften da drinnen natürlich auch keine hellen Lampen aufstellen. Man darf in einem Museum nicht mal mit Blitz-Handyfoto machen. Das heißt, die haben teilweise die Lampen an Heliumballons gebunden und die sind geschwebt und da hatten sie immer Angst, dass die ins Bild reinschweben. Der Film wurde auf digital gefilmt und den Festplattenrekorder dafür hat ein eigener extra Mann auf dem Rücken getragen, damit sich das ausgeht. Die ersten beiden Versuche wurden abgebrochen durch kleine Fehler. Sie hatten dann auch nur mehr einen Take, weil draußen wurde es dunkel und sie mussten ja auch wieder raus und der ist dann geglückt. Nur schaut nach einer Stunde 24 schaut ein Geiger in die Kamera rein und es gibt einen wunderschönen Podcast, das ist mein Lieblingspodcast außer unserem, von Jonathan Goldstein namens Heavyweight und der ist ein Journalist und war auch früher bei This American Life. Und der sieht diesen Film und es macht ihn so wahnsinnig und er versucht dann eben Kontakt aufzunehmen zu dem Regisseur und zu dem Geiger, um diesem Makel in diesem Film auf die Spur zu kommen. Und es ist eine ganz großartige Podcast-Empfehlung von mir. Ich finde auch den Film, also es ist ein unglaubliches Vorhaben, diese Tausenden von Statisten durch diese wunderschönen Räume zu dirigieren. Man kann ja auch auf YouTube kurz reinschauen, aber meine Hochachtung vor Russian Ark.
Ja, eigentlich identifiziert man One-Shot-Filme ja auch mit Filmen, die gefaked sind, wo das nicht so passiert ist wie bei Russian Ark oder bei Victoria, sondern der Film tut nur so, als ob das in einem Take gedreht worden wäre. Und da ist einer der berühmtesten oder vielleicht der das Genre fast ein bisschen begründet hat in der Filmgeschichte, einer von deinem Liebling Alfred Hitchcock, Pia.
Ja, mein Freund und Zwetschgengäuster Alfred Hitchcock war auch hier vorne dabei. Ich habe mich dann gestern, wie ich über die Steadicam nachgedacht habe, gewundert eigentlich. Das wäre sicher für Hitchcock ausgegangen, in seinem zugegebenermaßen schwachen Alterswerk auch mal eine Steadicam-Sequenz einzubauen, hat aber nie gemacht. Fand ich sehr verwunderlich, während ja Leute wie Brian De Palma, Stanley Kubrick, Martin Scorsese da wirklich ganz tolle, oder auch Catherine Bigelow ganz tolle Dinge gemacht haben. Rope ist die Verfilmung eines Theaterstücks, das sieht man ihm auch an.
Cocktail für eine Leiche.
Ja, auch unglaublicher Scheiß, deutscher Titel. Ich habe den als Kind dann immer verwechselt mit Eine Leiche zum Dessert, ein sehr lustiger Film.
Es gibt auch den Film Ein Toter spielt Klavier, die Titel waren damals speziell.
Ich glaube, man hat sich gedacht, machen wir es ein bisschen lustiger. Rope heißt natürlich nur Seil. Der Film beginnt mit einem Blick auf die Straße von New York. Die Kamera fährt dann rauf und dann kommt der erste Schnitt, der tatsächlich auch nicht versteckt worden ist, weil wir gehen von Außenansicht auf ein Fenster, bei dem die Vorhänge zugezogen sind, auf innen und drinnen wird ein Mann erwürgt mit einem Seil von einem Mann. Ein zweiter steht daneben und hält ihn fest. Und diese beiden Männer, Philip und Brandon heißen sie, legen dann die Leiche in eine riesige Holztruhe und veranstalten einen kleinen Cocktailempfang, zu dem perverserweise auch die Eltern des Ermordeten eingeladen sind und seine Freundin. Und die zwei stellen sich dann halt heraus als Superschnösel, die an Nietzsches Theorie vom Übermenschen glauben. Sie glauben, sie sind einfach eine bessere Art von Mensch, eine gehobenere Art von Mensch und es ist ihnen quasi erlaubt, Menschen, die sie als niedriger empfinden, umzubringen und sie wollen auch beweisen, dass sie mit dem perfekten Mord davonkommen wollen. Die beiden, es wird nie ausgesprochen, aber es ist relativ klar, dass die ein Paar sind, was fürs Jahr 1948 natürlich damals ein Skandal war. Der Film wurde teilweise in den Kinos verboten, nicht weil Leute jemanden umbringen und in einer Kiste verstecken, sondern weil die beiden homosexuell sind. Fully Granger, einer der Schauspieler, ist auch tatsächlich homosexuell, spielt in einem ganz super anderen Hitchcock, nämlich Strangers on a Train mit. Rope ist kein typischer Hitchcock, würde ich sagen. Es fehlt die Blondine, es fehlt überhaupt eine große weibliche Rolle in diesem Film. Hitchcock hat da tatsächlich dieser technische Aspekt interessiert. Man konnte damals aber nur 10 Minuten 35 mm Material drehen. Das heißt, es gibt 10 Schnitte in diesem Film. Und das ganze Mobiliar dieser Wohnung war quasi beweglich und wurde hin und her geschoben. Das heißt, die haben auch sehr viel gedreht. Die Wände waren beweglich. Die Schauspieler mussten immer achten. Wo kann ich stehen? Da darf ich nicht über eine Dolly-Schiene stolpern. Das Problem ist auch, es fehlt einem eine charismatische Hauptfigur, die Hitchcock ja sonst auch immer hat. Einer von Hitchcocks Lieblingsdarstellern, James Stewart, arbeitet hier zum ersten Mal mit ihm zusammen, taucht aber erst nach einer halben Stunde auf und ist hier, und ich kann es mir jetzt erst eingestehen, leider fehlbesetzt.
Ja, er ist der Professor, der diese falsch verstandenen, muss ich anmerken, nietzscheanischen Theorien vom Übermenschen verbreitet, der die dann zum perfekten Mord inspiriert, seine Schüler. Der Film selber ist von einem wahren Fall inspiriert, der Mordfall Leopold Loeb. Das war ein sehr blutjunges, homosexuelles Studentenpaar, die sehr gebildet waren, aus besserem Hause, die tatsächlich diese Idee hatten von dem perfekten Mord. Wenn man einen Menschen, der minder ist, umbringt, dann ja nicht quasi an Gott glaubt, nicht ans Gesetz glaubt, dann kann einem nichts passieren. Das ist mehrfach verfilmt worden, dieser Fall, aber Hitchcocks Version ist jetzt so die berühmteste.
Ja, ich bin auch ein großer Fan von dem Film. Ich bin ja auch immer ein Fan von so Kammerspielen im Film, Filme, die in einem Raum stattfinden. Und Rope ist auf jeden Fall, ich habe nicht so wie die Pia alle Hitchcock-Filme gesehen, aber von den Hitchcock-Filmen, die ich kenne, ist Rope bis heute einer meiner Favorites, muss ich sagen.
Das sagt, glaube ich, wenig Leute, das ist interessant.
Ja.
Ich finde es nämlich auch lustig, Hitchcock hat später einen Film namens Torn Curtain mit Paul Newman gemacht und darin wird jemand auch erwürgt und die Leute, die ihn umbringen, müssen sich sehr bemühen, leise zu sein, weil vor dem Haus steht jemand, der sie quasi sonst entdecken würde und dann wäre in Gefahr. Und Hitchcock war damals wichtig zu zeigen, wie unglaublich viel Kraft es braucht, jemanden umzubringen. An das hat er 1948 noch überhaupt nicht gedacht, weil ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass man jemanden so leicht erwürgen kann wie diesen David, weil der wehrt sich nicht einmal mehr. Das ist auch lustig, wie sich das so im Oeuvre von Hitchcock gewandelt hat. Ich habe mich dann gefragt, das Thema passt ja, finde ich, total zu Hitchcock, der perfekte Mord und diese Perversion von dieser Leiche, die anwesend ist, aber nur zwei wissen davon und alle anderen werden quasi am Boden zerstört, wenn sie wüssten, was hier passiert ist. Ich überlege immer nur, wie hätte der Film ausgesehen, wenn Hitchcock quasi auf diese Beschränkung verzichtet hätte. Hätte er uns dann vielleicht David als Figur eingeführt? Und wir glauben quasi, wir gehen mit dieser Figur durch den Film und sind dann so wie Jahre später in Psycho schockiert, weil er sie umbringen lässt. Aber das ist natürlich jetzt sehr totales Spekulieren. Ich war gestern zum ersten Mal ein bisschen enttäuscht von Rope, auch von James Stewart, aber immer wieder begeistert von Farley Granger und dessen Fahrigkeit und dessen Nervosität und der das irgendwie sofort bereut. Und mir ist auch noch nie aufgefallen, dass ja der nervöse Philipp quasi zieht an dem Seil zu und der andere steht nur daneben. Und der ist aber eigentlich der viel Gefasstere. Und ich glaube halt, dass Brandon sich auch gedacht hat, wenn wir gefasst werden, dann bin ich ja ein bisschen fein raus, weil ich habe ja nicht wirklich zugedrückt, sondern ich bin nur daneben gestanden.
Ja, es gibt ja auch so viele Untersuchungen über diese wirklichen Mörderpärchen, ob die jetzt heterosexuell oder homosexuell waren. Zwei Menschen, die zueinander finden und nur in der Kombination dann zu Mördern werden. Und bei Leopold Loeb war das auch so ein ständiger Wechsel. Also es gab sozusagen den Schwachen und es gab den Starken, aber diese beiden Perspektiven haben sich ständig verschoben und das hat sich auch dann quasi nach der Auflösung des Falls und nach dem Gerichtsprozess ist das dann so passiert. Der Stärkere der beiden ist dann viel früher gestorben und der andere hat relativ lang überlebt und immer noch von Gewissensbissen geplagt. Also das kommt noch dazu, sozusagen psychologisch, aber all diese Psychologie findet nicht so richtig statt. Ich finde den Film sehr spannend, sehr interessant, aber er hat auch was von seinem bedulichen Fernsehspiel in gewisser Weise.
Es ist die Beschränkung auf die Einheit des Ortes, ist tatsächlich, finde ich, auch ein bisschen ein Problem, wobei Hitchcock ein paar kleine Kniffe macht, die ganz toll sind. Es gibt einmal so eine Szene, da versteckt Brandon was in der Küche und die Küche hat so eine Schwingtür und wir sehen immer nur in die Küche rein, wenn die Schwingtür aufgeht. Das heißt, wir können immer nur erahnen, was er macht. Und es gibt eigentlich, mein Lieblingsmoment ist, da bleibt die Kamera auf dieser Kiste, in der die Leiche drinnen ist und wir haben vorher gehört, dass sie nach der Cocktailparty Bücher wieder in diese Kiste reinräumen und der Dialog findet außerhalb des Frames statt und wir sehen nur die Haushälterin hin und her räumen und wir wissen, sie ist jetzt dabei, diese Kiste zu öffnen und die Bücher einzuräumen und das finde ich ist ein ganz toller Moment und toll ist natürlich auch, wer sich jetzt fragt, wie hat Hitchcock hier seine Cameos geschafft. Er geht einmal unten auf der Straße vorbei, ganz am Anfang und man sieht später ein Neonschild, das Werbung macht für ein Fake-Abnehmmittel und so hat Hitchcock sich schon in seinen Film Lifeboat quasi reingeschrieben, der nur auf einem Boot spielt. Dort gibt es dann in einer Zeitung eine Werbung für Reduco oder so heißt es, glaube ich, und da ist es ein Neonschild, das draußen von der Straße reinleuchtet. Was sehr schön ist, ist, wie man draußen sieht, wie der Tag vergeht, also werden in diesem Wohnzimmer schreckliche Dinge passieren und es wird dann so von Neonlicht fast Edward Hopper-Style-mäßig erleuchtet. Ja, ich meine, für alle, die bei Hitchcock bei Null stehen, quasi ist es einer der schlechtesten Filme, um anzufangen, würde ich sagen. Wer sich mit One-Take-Filmen beschäftigt, kommt an Rope natürlich nicht vorbei.
Ja, es gibt aber relativ viele so Fake-One-Take-Filme in der Filmgeschichte, quer durch die Jahrzehnte verteilt. Ich weiß nicht, soll man da chronologisch durchgehen oder welcher springt euch jetzt an?
Naja, ich denke als allererstes, weil er eben gerade erst sehr präsent bei der vorletzten Oscar-Verleihung war an 1917 von Sam Mendes.
1917 von Sam Mendes, da hatte ich das Glück, das war wirklich mein letztes Interview von Angesicht zu Angesicht mit einem derartigen Regisseur, da durfte ich in Berlin sein, eine kleine Presserunde und da hat Sam Mendes dann auch ein bisschen erzählt über diesen Film, der im Ersten Weltkrieg spielt und der sozusagen in einer Einstellung abläuft. In diesem Interview damals hat Sam Mendes erzählt, Spectre, sein Bond-Film, war der Haupteinfluss auf 1917. Da gibt es nämlich am Anfang Anfang eine 8-minütige Sequenz, die scheinbar ohne Schnitt funktioniert, sind auch so gefakte Schnitte, die man nicht sieht, mit Hilfe des Computers auch. Und das hat ihn so inspiriert, warum nicht überhaupt einen ganzen Film 2 Stunden lang in Echtzeit erzählen? Also bevor noch das Thema Erster Weltkrieg dazu kam, war die technische Herausforderung. Das ist sehr ähnlich wie bei Alfred Hitchcock. Ich finde, die kann man auch ein bisschen vergleichen, weil die auch so einen technischen, handwerklichen Ansatz haben, Mendes und Hitchcock. Und die Story oder die ganze Idee kam dann erst danach. Er wollte eigentlich wirklich, ja, die Herausforderung hat ihn gereizt.
Ja, er war, glaube ich, auch total auf der Suche nach irgendwie einem Stoff, nach den ganzen, oder 2 Bonds hat er, glaube ich, gedreht, nach den beiden Bonds. Und ich habe auch ein Interview mit ihm gelesen, wo er meinte, er war von allen Drehbüchern, haben ihn gelangweilt und dann irgendwie gesagt, nein, dann musst du halt selber was schreiben. Und er hat gesagt, oh, ich kann nicht schreiben. Und hat dann aber, hat sich diese Idee so festgesetzt und dann ist es eigentlich die Geschichte seines Großvaters, hat er dann ein bisschen niedergeschrieben, weil der war im Ersten Weltkrieg. Und was ich faszinierend finde an 1917 ist, dass die Geschichte so irre einfach ist. Also es ist eine der einfachsten Geschichten, die man erzählen kann, nämlich ein Brief muss von A nach B gebracht werden. Verkompliziert wird es natürlich, dass wir uns im Jahr 1917 an der Westfront im Norden von Frankreich befinden, bei den Briten. Der Film gilt auch so ein bisschen als Gegenstück zu Im Westen nichts Neues, der quasi von den deutschen Soldaten erzählt hat. Und 2 junge britische Soldaten bekommen den Auftrag, eine Nachricht zum 8. Bataillon zu bringen. Das ist circa 8 Stunden entfernt. Und zwar bereitet dieses 8. Bataillon einen Angriff auf die Deutschen vor, weil sie der Finte aufgesessen sind, dass diese sich zurückziehen würden, was aber gar nicht der Fall ist. Die Deutschen haben auch alle Leitungen gekappt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und so, um diese 1600 Männer, glaube ich, ungefähr zu retten, werden 2 Männer damit beauftragt. Perfide genug ist, sucht sich der Colonel, oder was ist er, Colin Firth, jemanden aus, der einen Bruder im 8. Bataillon hat. Und so machen sich dann Schofield und Blake durch die Schützengraben, über die Felder und durch die Ruinen des Ersten Weltkriegs eben auf, um diese Nachricht zu überbringen.
Ja, und zu dieser Machart und warum er das so gedreht hat, da habe ich ein Zitat gefunden von Sam Mendes. Ich habe das damals halt vom Interview quasi mehr oder weniger frei übersetzt. Da sagt er, dieser Krieg, also der Erste Weltkrieg, speziell birgt die Gefahr, zu so einer vollkommen verstaubten Geschichtslektion zu werden. Man assoziiert sofort Schmutz und braune Farben, Soldaten, die monatelang in Schützengräben hausten. Ich wollte aber gerade mit dieser kleinen Exkursion der beiden Figuren die eigentliche gigantische Größe des Kriegs zeigen. Das war mir wichtig, keine politischen oder historischen Statements. Ich wollte einen bestimmten Fluss, Momente der gespenstischen Ruhe und Zurückhaltung und Momente der Action. Es gab keine Möglichkeit für uns, das wirklich in einem Stück zu drehen, weil sich die Landschaften dauernd geändert haben. Aber manchmal sind wir recht nah an der Idee rangekommen. Wir haben die beiden Schauspieler auf lange Reisen geschickt, bevor ich Cut gesagt habe.
Wobei lange Reise, 8,5 Minuten ist die längste durchgehende Szene in 1917, der kürzeste ist 39 Sekunden. Während des Films, finde ich, denkt man nicht die ganze Zeit drüber nach, weil der unglaublich in einen Sog zieht, dieser Film. Ja. Also ich finde, es ist eine super Entscheidung gewesen, den so zu drehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die viel Computerspiele spielen, dadurch auch mehr in diesen Film reinkommen. Für mich, die ich überhaupt nicht Computerspiele spiele, hat das ein bisschen die Ästhetik und natürlich auch den Look davon, weil du immer so bei diesen 2 Figuren später, dass es nur mehr einer bleibst und auch durch diese teilweise so unwirtlichen Ruinen gehst. Also Sam Mendes hatte irgendwie ein unfassbares Set auch aus dem Boden gestampft. Sie haben natürlich da, glaube ich, ein halbes Jahr vorher geprobt. Es gibt da ganz, ganz genaue Modellbauten, damit er mit Kameramann Roger Deakins auch schauen konnte, wie fällt das Licht, wenn wir hier vorbeilaufen. Aber natürlich kann man den Film nicht drehen, indem man sagt, Kameramann, du rennst jetzt einfach immer vor George McKay her, sondern... Und das ist, kann ich sehr empfehlen, da gibt es ganz viele tolle Videos auf YouTube, wo man sieht, wie das gemacht worden ist, wo irgendwie 2 Typen tragen diese Kamera, dann hängen sie auf einen Haken, dann holt sie später jemand runter vom Haken und fährt mit dem Auto und dann ist sie auf einem Motorrad. Also es ist alles andere als One Take und One Camera, aber es ist ein unglaublicher Streber, Aufwand, der dahinter diesen Film so toll ausschauen zu lassen. Ich finde fast, man hätte auch, es gibt dann ein paar so große bombastische Momente. Ich finde, auf die hätten fast verzichten können, wie so in den Wasserfall reinfallen und unter Wasser. Mich hat das fast ein bisschen rausgerissen. Das sind aber immer Kriegsfilme. Ich glaube, wenn man dann einen Kriegsfilm mit so viel Budget hat, will man auch irgendwie immer so was ganz Großes, Orges noch drin haben. Da konnte auch Christopher Nolan nicht widerstehen mit Dunkirk. Aber ansonsten war ich habe den damals nicht gesehen und war jetzt hin und weg und das, obwohl ich ihn nur daheim am Laptop angeschaut habe.
Ja, weil du Roger Deakins erwähnt hast, den großen Kameramann, im Smalltalk über Kameraleute vergisst man ja immer wieder, dass die meistens oder sehr oft bei Großproduktionen ja nicht hinter der Kamera stehen. Das sind ja dann wieder ganz eigene Jobs. Ja. Und Mendes hat auch erzählt, die beiden Darsteller, nämlich George McKay und Dean Charles Chapman, die da durch den Film führen, die sind ganz alleine in der Landschaft gewesen und irgendwo auch für die beiden Darsteller nicht sichtbar für so Panoramaperspektiven oder wenn die Kamera so sich im Kreis gedreht hat, irgendwo versteckt war dann jemand mit einer Kamera am Rücken. Roger Deakins ist dann, ich weiß nicht, einen halben Kilometer entfernt vor einem Monitor gesessen und hat dirigiert, alles über so In-Ear-Monitoring. Und auch Sam Mendes ist eigentlich nie direkt den beiden Darstellern gegenüber gestanden. Und das habe ich so absurd gefunden oder auch so spannend. Die beiden Darsteller waren ganz auf sich allein gestellt. Die sind auf Wanderungen gegangen oder hingeführt worden mit dem Auto zu irgendeinem Teil. Dann sind alle wieder weg und dann waren die unter sich und haben die Kamera nicht gesehen und auch ihr Team war 500 Meter entfernt, mindestens.
Total spannend. Wenn die Pia sagt Sogwirkung, mir ist es bei dem Film auch so gegangen, wie eigentlich bei den meisten Filmen, die wir heute besprechen, außer vielleicht bei One Cut of the Dead, der hat andere Qualitäten. Aber ich erinnere mich, ich war dem Film ursprünglich recht negativ eingestellt, bevor ich ihn gesehen habe, glaube ich schon, weil das war so rund um die Oscar-Verleihung, ist der schon ziemlich hoch gehypt worden und hat, glaube ich, ganz viele Nominierungen gehabt. Und war so einer der großen Favoriten und ich habe das nicht verstanden, weil du, Pia, hast das eh schon gesagt, die Handlung ist wirklich, kann man in einem Satz sagen und ist relativ banal und dieser One-Shot-Effekt, dieser vermeintliche One-Shot ist mir damals so sehr gimmickhaft vorkommen und ich habe mir gedacht, ja, eh nett, aber sicher kein Oscar-Kandidat. Erst bei der Oscar-Verleihung hat er dann, glaube ich, eh ziemlich durch die Finger geschaut. Ich glaube, beste Kamera hat schon gegeben, aber sonst nicht viel. Aber ich muss sagen, ich habe ihn dann zum Glück im Kino gesehen und trotz meiner anfänglichen Antipathie dem Film gegenüber, mich hat das schon gecatcht und ich habe total verstanden, das ist nicht nur ein Gimmick, sondern für mich hat das Sinn gemacht, wie der Film gedreht worden ist. Für mich hat dieses Schlachtfeld eine ganz andere Bedeutung und Atmosphäre bekommen, weil man geht immer vom ganz kleinen Bilderschnitt aus, man sieht den Soldaten im Bild und nicht viel mehr rundherum und die Kamera geht dann immer weiter raus und man sieht dann, das Schlachtfeld wird größer und größer und größer und man sieht dann, okay, die sind auf einem riesengroßen Filmset mit Hunderten und Tausenden, Hunderten Statisten. Aber ich habe das so sensationell gefunden, dass du im ersten Moment halt immer nur das ganz Kleine siehst, die Mimiken des einzelnen Soldaten und sich dann erst so nach und nach etabliert, ja, was das eigentlich für ein Film ist und mit was für einem Aufwand eigentlich da das ganze Set aufgebaut worden ist. Und das hat dann auch jedes Mal so gekickt. Also es gibt dann diese eine Szene, wo er dann am Schlachtfeld, also wo er dann aus dem Graben einmal rausgeht, weil das dauert ihm zu lang und dann läuft er da über das Schlachtfeld und die Kamera geht raus und das wird größer und größer und du siehst überall Menschen laufen und das hat schon eine Qualität und deswegen hat schon Sinn gemacht, das so zu drehen.
Ja, und das Tolle ist, dass er läuft auf dich, also auf uns, den Zuseher zu, während die anderen Leute, die anderen Soldaten aus dem Schützengraben ja laufen quasi horizontal durch das Bild und er läuft so auf und so. Das ist so eine unglaublich tolle, das zeigt den Raum so gut, ne, wie riesig dieser Raum ist. Ja. Und Sam Mendes hat vor dieser Aufnahme anscheinend auch zu George McKay gesagt, egal was passiert, renn einfach nur. Der rennt auch, glaube ich, drei Statisten rein und rennt über den Haufen und kümmert sich aber da gar nicht drum. Und da gibt es auch so ein schönes Video, da sieht man, die Kamera wurde zuerst auch von zwei Männern getragen, die waren aber in Ersten Weltkriegsuniformen, weil die mussten dann die Kamera irgendwo aufhängen und dann hatten sie den Befehl, quasi auch wegzulaufen. Das heißt, irgendwo in diesem Bild laufen auch zwei Kameramänner dann herum. Bei Kriegsfilmen ist es immer so ein Ding, graut es immer zuerst, sich das anzuschauen und ich finde es dann immer fast absurd, dass es Filmen eben wie Dunkirk oder auch 1917 gelingt, dass man irgendwie auch sowas wie eine Freude an einem Film hat, der sowas absolut Schreckliches zeigt, weil man sich über die Technik irgendwie auch so freut oder über dieses Schaffen von diesem Riesenvorhaben. Und was natürlich bei diesem One-Shot-Take schon super ist, ist, dass es gibt, man kommt nicht aus. Und ich finde, dafür steht ja auch der Krieg, weil ich habe mir ein paar Mal bei George McKay gedacht, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der jetzt einfach sagt, ich hau den Hut drauf, aber die gibt es überhaupt nicht. Nein, er ist umgeben von Deutschen oder er ist ein Deserteur, er hat einfach keine Wahl. Und ich finde, dadurch, dass die Kamera immer bei ihm bleibt und wir nie irgendwelche Rückblenden oder irgendwas haben, ist das so eine beklemmende Unausweichlichkeit, die, glaube ich, finde ich schon wichtig ist, wenn man vom Krieg erzählt. Weil was ja bei Filmen über den Zweiten Weltkrieg ganz, ganz oft passiert ist, dass die haben eine Rahmenhandlung, die im Jetzt spielt. Und ich glaube, die gibt es meistens, weil der Zweite Weltkrieg auf so vielen Ebenen halt irgendwie noch schrecklicher war, natürlich durch den Holocaust, dass man davon nur erzählen kann, indem man den Leuten die quasi die Sicherheit des Jetzt gibt. Also wenn man sagt, jetzt geht's ihnen eh gut, jetzt sitzen sie hier und sie erinnern sich nur an was. Das fällt wirklich, finde ich, auf, wenn man sich Filme über den Zweiten Weltkrieg anschaut. Der Erste Weltkrieg ist filmisch, glaube ich, recht weniger irgendwie erfasst. Es gibt im Westen nichts Neues, habe ich schon erwähnt, und Paths of Glory von Stanley Kubrick, der auch Sam Mendes sehr, glaube ich, geprägt hat, weil da gibt's auch so für damals sehr lange, tolle Fahrten durch einen Schützengraben, wo Kirk Douglas durchgeht. Und ansonsten sind wir teilweise beim Ersten Weltkrieg tatsächlich auch auf Filme angewiesen, weil da gibt es viel weniger echtes Material als bei anderen Kriegen.
Ja, George MacKay ist definitiv, finde ich, auch einer der großen Stärken dieses Films. Was ich auch positiv erwähnen möchte, der Film ist nur schlanke 110 Minuten lang, also kein Mega-Epos. Und weil wir so oft von Steadicam schon gesprochen haben, die Kamera, die da durchs Geschehen führt, die ist komplett wackelfrei. Viele, die jetzt nicht so assoziiert sind mit den technischen Aspekten, könnten sich ja denken, boah, eine Kamera, die da jetzt die ganze Zeit durchs Geschehen führt, dass da vielleicht schwindelig, aber die ist komplett frei von allen, ja.
Na, das Schwindel. Ist toll. Darum mag anscheinend, ich habe mir dann gedacht, was ist mit unserem Lieblingsregisseur David Fincher? Und dann habe ich ein Interview mit ihm gefunden, wo er sagt, Steadicam mag er überhaupt nicht, weil es ist immer the point of view of a drunken man. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich perfekt für Mank gewesen, weil Mank ist ja durchgehend besoffen. Aber ich glaube, in der Steadicam liegt für Finch zu viel Unplanbares, was noch passieren kann. Und darum verwendet er das eigentlich gar nicht. Es gibt noch eine Sache, die ich zu 1917 sagen möchte. Ich finde es erstaunlich, dass Sam Mendes sich zwei quasi unbekannte Hauptdarsteller damals geholt hat. Ich kann mir vorstellen, dass George MacKay ein großer werden wird. Aber Sam Mendes versteckt in diesem Film, jetzt muss ich nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Superstars. Und ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist oder schlecht ist, weil mir fällt dazu nur ein Vergleich ein. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Es gibt ein Live-Video von George Michael, wo er Don't Let the Sun Go Down on Me singt. Stay with me. Also ergibt Sinn irgendwann. Und nach dem ersten Refrain sagt er plötzlich, Ladies and Gentlemen, also das Publikum ist schon total am Durchdrehen, weil es ist George Michael und er singt seinen Hit und er hat Ohrringe und eine Sonnenbrille. Nach dem ersten Refrain sagt er, Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John, und Elton John tritt auf und die Leute drehen durch. Und jeder dieser Auftritte von Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong, Benedict Cumberbatch und Richard Madden, ich habe jedes Mal an dieses Ladies and Gentlemen, Mr. Elton John denken müssen, weil sich die Kamera auf die auch so hinbewegt. Na, manchmal drehen sie sich um, manchmal sind sie in einem dunklen Raum und dann sehen wir erst ihr Gesicht. Und ich war mir nicht sicher, ob mich das jetzt rausreißt oder ob das den Film noch toller macht. Ich finde,
mich hat es ein bisschen rausgerissen.
Ja, das glaube ich. Ich habe gedacht, wäre es nicht mutiger gewesen, diesen Film, oder diese, die haben ja auch jetzt nicht viel zu tun. Ich finde, am meisten macht eh noch Andrew Scott, der Hot Priest, was aus seiner Szene, der wird auch am ersten eine Figur, finde ich, die man sich vorstellen kann. Die anderen sind sehr definiert, einfach durch ihre Position, durch ihren Schnurrbart, durch ihre Uniform. Das heißt, ich finde, es wäre eigentlich super gewesen, da Schauspieler zu nehmen, die niemand kennt.
Ja, 1917, auf jeden Fall einer der Schlüsselfilme in diesem Genre des One-Shot-Films. Was man auch noch erwähnen sollte, weil der ja auch bei den Oscars beschenkt wurde, ist Birdman von Alejandro González Iñárritu.
Ja, im Jahr 2014 war das, glaube ich. Damals habe ich den auch ziemlich abgefeiert. Michael Keaton hat damals, also eine Rückkehr ist ein bisschen übertrieben, aber es war eine sehr gefeierte Michael Keaton-Rolle. Birdman ist natürlich ein bisschen ein Metafilm, weil Michael Keaton spielt hier einen Schauspieler, der quasi einmal gefeiert war, dann hat er angefangen, Superheldenfilme zu machen und ist ein bisschen abgestürzt und versucht jetzt am Theater das Comeback. Und Michael Keaton hat bekanntermaßen den Tim Burton Batman gespielt. Und wir erleben dann quasi diesen Regan Thompson, heißt er, wie er am Vorabend der Vorpremiere ist es nur eben an diesem Theater mit seinen inneren und äußeren Dämonen kämpft. Mir hat der Film damals total gefallen im Kino. Mir ist damals allerdings schon das Ende auf die Nerven gegangen. Der Film hat nicht ein Ende, sondern mindestens 10. Und ich habe mir diesmal auch jetzt gedacht, jetzt muss er aus sein und dann kommt aber irgendwie noch was Ärgeres. Der Film hat mich nie mit diesem One-Shot-Ding da hineingezogen. Er ist natürlich auch kein echter, aber der Film beginnt auch, man sieht zuerst eine Feuerkugel auf die Erde stürzen, dann ist ein harter Cut und dann gehen wir in die Theatergarderobe von Regan Thompson hinein und er schwebt in der Luft, so wie dieser blaue, durchsichtige Kerl bei Watchmen, Dr. Manhattan. Das heißt, dadurch ist da schon so ein surreales Element drinnen, dass ich gar nicht mehr auf die Idee gekommen wäre, mir über die Echtheit unter Anführungszeichen des One-Shots Gedanken zu machen, weil dadurch war sowieso klar, hier wird ohne Ende getrickst. Am Ende gibt es ja dann irgendwie auch Explosionen und Michael Keaton fliegt durch die Luft. Und mir, was mich an diesem Film sehr fasziniert, ist der ganz, ganz, ganz tolle Soundtrack. Und ansonsten, glaube ich, ist es ein Metafilm, den schon in 10 Jahren niemand mehr verstehen wird, weil es ist ja dann auch so Stuntcasting, wie Edward Norton spielt einen besonders komplizierten Schauspieler und Edward Norton hat auch so den Ruf, ein ganz schwieriger Typ zu sein. Und mir ist es gestern dann als wahnsinnig affektierter Film eingefahren, wo auch jeder so eine Oscar-Monolog-Szene hat.
Ja, ich habe mir nicht wieder angesehen, muss ich sagen. Das ging sich bei mir nicht aus, habe ihn aber blendend in Erinnerung. Habe meine Kritik von damals rausgesucht und da habe ich ihm dann 8 von 10 Kamerafahrten verliehen. Ich bin grundsätzlich überhaupt kein Freund von Alejandro González Iñárritu, weil die Filme von dem was sehr Prätentiöses haben. Am schlimmsten finde ich seinen Film Babel auch nicht so toll. 21 Gram, das sind 2 sehr beliebte Filme, die aber so konstruiert sind am Reißbrett, die Tragik, die unglaubliche Tristesse in diesen Filmen ist so am Reißbrett zusammengesetzt, dass ich da nicht traurig geworden bin, vorsichtig umschrieben. Birdman aber ist ja irgendwie so ein körperlich spürbarer, größenwahnsinniger Film, so ein bisschen was Fiebriges. Also ich freue mich auf eine Wiedersichtung, es ist jetzt im Rahmen dieses Podcasts nicht ausgegangen.
Ja, ich habe ihn seit damals auch nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich aber, der hat mir damals voll getaugt, aber komischerweise, du hast den Soundtrack angesprochen, den habe ich auch gemacht, also dieser hämmernde Soundtrack, der ist mir gut in Erinnerung, aber darüber hinaus ist der Film irgendwie komischerweise aus meiner Erinnerung verschwunden, also ich hätte nicht mehr genau sagen können, worum es wirklich geht, aber damals mochte ich den, ja, vielleicht sollte ich mal wieder mal anschauen, ich weiß nicht, 2015 hat er ja dann den Oscar bekommen für bester Film und 2015 wäre lustigerweise auch das Jahr, in dem dann Victoria rausgekommen ist, das war dann für mich damals so, ja, Birdman war der arge Fake-One-Shot-Film aus Hollywood und Victoria war dann hinterher der echte One-Shot-Film.
Victoria ist ja disqualifiziert gewesen als Einreichung bei dem Best Non-English-Speaking Feature, weil die in dem Film ja so viel Englisch reden, weil Victoria ja aus Madrid ist und nicht genug Deutsch kann. Und darum gibt es auch in diesem Film, was ja recht lustig ist eigentlich, dieses bisschen schlechte Englisch und alle bemühen sich aber sehr und Victoria kann natürlich ein paar deutsche Brocken. Aber deswegen gab es kein Aufeinandertreffen quasi von den One-Shot-Wandern bei den Oscars. Kamera hat hier Emanuel Lubezki gemacht, ich habe jetzt nachgeschaut, weil ich merke mir nie, wer wann Kamera macht, auch der Kameramann bei Reality Bites war. Aber auch
und er ist auch Terrence Malick,
ja, genau,
und ja, Iñárritu.
Michael Mann, also schon noch ein großer Kameramann, wahrscheinlich nicht gar so groß wie Roger Deakins. Ich meine, anlässlich von dieser Diskussion über diese One-Tech-Filme, das ist ja immer schwierig, weil man sagt ja oft, finde ich, man kommt aus dem Kino und sagt, war so eine tolle Kamera und dann bin ich mir oft nicht sicher, meint man einfach nur, dass die Bilder schön waren. Also ich habe es mir bei Porträt einer jungen Frau in Flammen nämlich gedacht, da ich mich im Kino bei dem Gedanken, wow, so eine tolle Kamera ertappt und dann gedacht, na, ich finde nur gerade das Meer und die Klippen und diese Kostüme wahnsinnig toll. Also die Definition von, was ist eigentlich eine tolle Kameraarbeit, ist ja unglaublich schwierig, finde ich. Also
ist die ist sehr subjektiv und sehr schwierig.
Und es ist auch sehr schwierig, drüber zu reden, weil oft, glaube ich, meint man tatsächlich nur, irgendwas ist schön. Bei Malick sind es immer die Sonnenstrahlen und die Blätter und die Bäume oft.
Ich habe eine Definition gefunden, ein bisschen schwer zum Schreiben, jetzt eigentlich durch Quentin Tarantino, der in einem Podcast über Kamera spricht und sagt, in meinen Filmen, die ich bisher gedreht habe, gibt es keine einzige Szene, die man rausschneiden könnte. Also kein einziges Bild, sagt er, weil jedes Bild ist durchkomponiert. Und seit ich das im Kopf habe, vor 2 Jahren circa gehört, wenn ich mir Filme anschaue, ich denke immer an diesen Tarantino-Satz, es gibt natürlich Filme, die leben von so einer Spontanität, von einer Lebendigkeit und da wischt die Kamera mal herum und dann macht sie das und das wird dann trotzdem reingeschnitten und ich glaube bei Fernsehfilmen oft oder auch bei so Tatorten wird da gar nicht, auch aus Zeitgründen, so genau komponiert und dann gibt es Filme, ich sage jetzt nur Wes Anderson, aber auch die Kamera von Lubezki bei Malick oder Iñárritu, wo jedes Bild, jedes einzelne wahrscheinlich schon irrsinnig viel mit Storyboard im Vorfeld so durchkomponiert ist, dass man dort ein Foto machen könnte, das an die Wand hängen. Ich glaube, das ist auch so eine Definition vielleicht in gewisser Weise.
Das steht aber dann auch für die schöne Kollaboration bei einem Film, weil der Kameramann oder oder ist wahrscheinlich auch abhängig von der Produktion, aber Quentin Tarantino lässt sich sicher nicht vom Kameramann reinreden, sondern der hat natürlich vorher die Storyboards. Aber grundsätzlich, finde ich, bleibt es immer so ein Rätsel auch. Also bei 1917 weiß man, da war Roger Deakins von Anfang an mit dabei und ist quasi eigentlich gleich wichtig für diesen Film wie Sam Mendes. Sebastian Schipper hat überhaupt seinem Kameramann, dessen Name taucht als erstes im Abspann auf. Jan, du hast du den Namen parat?
Ein norwegischer Kameramann, Sturla Brandt-Grøvland.
Genau, weil der war quasi mittendrin im Geschehen und der ist quasi gleich wichtig. Und natürlich, wir brauchen den Kameramann, sonst haben wir keine Bilder. Und für mich ist trotzdem nach jedem Film immer noch so ein bisschen das Rätsel, ich würde immer gerne danach wissen, wie viel ist vom Kameramann oder von der Kamerafrau eingeflossen und wie viel von der Regie. Und bewundere ich quasi das, was der Kameramann gemacht hat, oder in meinem Fall sehr oft bewundere ich die Auswahl des Schauplatzes oder das Production Design oder das Kostümdesign.
Ja, was mir in unserem Gespräch jetzt auch auffällt, ist, dass all diese Filme eigentlich sehr, sehr dramatische Themen haben in diesen One-Shot-Movies. Es wäre mal interessant, eben zum Beispiel ein Anti-Victoria, wo die Kamera in einem Take jemanden durch die Nacht, durch seine Clubnacht folgt, ohne dass jetzt ein Banküberfall passiert. Mhm. Oder dass es nicht der Erste Weltkrieg ist oder gerade eine Leiche im Zimmer liegt. Das ist immer sehr dramatisch. Einer der extremsten Filme überhaupt, auch so ein Fake One-Shot-Movie ist Irreversible von Gaspar Noé, eine Vergewaltigung, also ich glaube die unangenehmste gefilmte Vergewaltigung der Filmgeschichte fast, oder eine der unangenehmsten, vorkommt, und die Rache an diesem Täter, all das zusammengefasst auch in circa 2 Stunden und noch dazu rückwärts erzählt. Da ist der Inhalt so drastisch, dass dieses One-Shot-Prinzip sozusagen eine ganz andere Wirkung bekommt. Es werden mal so impressionistische Filme, wo gar nicht so wahnsinnig viel passiert, spannend in dieser Technik.
Ich habe mir überlegt, wie würde ein Wiener Victoria ausschauen, wo man sagt, aber bitte macht's keinen Banküberfall rein. Und ich glaube tatsächlich, wird halt sowas wie Before Sunrise im besten Fall rauskommen. Und es wäre, glaube ich, einfach ein bisschen fad, leider. Also ich habe mir dann gedacht, das würde im Flex anfangen, weil da hat man ein bisschen Kanal, ein bisschen Orga-Club, dann kann man raufgehen zum Schwedenplatz, da sind viele Leute und Lichter und Polizei, da kann man Pizza essen und dann zieht man halt so durch den ersten Bezirk und dann habe ich mir gedacht, wow, das klingt nach dem langweiligsten Film, den ich je gesehen habe.
Na, eine Herausforderung für Regisseurinnen und Regisseure, die zuhören, ein One-Shot-Film, der nicht langweilig ist, aber auch jetzt nicht Sex, Gewalt und schlechte Laune enthält.
Aber es dürften Tanzszenen drin vorkommen zum Beispiel, finde ich.
Genau,
oder?
Choreografie.
Ja. Zur Motivation, ich würde mir den Donaukanal-Film anschauen. Vielleicht fällt doch wer ein Kanal rein, so als Action-Highlight.
Ja, ich weiß nicht. Ich hätte gern, dass so jemand, eben so ein Planungsfreak wie Quentin Tarantino oder Wes Anderson, einen One-Shot-Film machen. Das wäre halt, also das wäre natürlich dann
Mit Tanz.
Ein unglaublicher Planungsaufwand vorher. Ja. Aber das könnte ich mir gerade bei Wes Anderson, der ja gern diese ganz schnellen Schwenks auch hat, unglaublich gut vorstellen. Also ich glaube, der könnte das super ausnützen.
Ein Film, den wir jetzt heute noch nicht verwendet haben und weil auch noch ein bisschen Zeit dafür ist, den habe, glaube ich, nur ich gesehen, Utøya, 22. Juli, ein norwegischer Film von Erik Poppe, der den Terroranschlag auf der Insel Utøya bei Oslo im Jahr 2011 aufarbeitet. Finde ich ganz schwer zu verdauern, der Film. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den weiter empfehlen würde. Auf jeden Fall ist es auch ein echter One-Shot-Film, spielt auf der Insel Utøya, und wir sehen den Täter, der dort damals 69 Menschen ermordet hat. Der wird im Film nicht sichtbar, die Kamera ist immer ganz nah bei den Opfern. Wir gehen mit den Opfern mit, wir laufen mit den Opfern ums Überleben und ja, sehen den Täter immer, hören den Täter immer nur in der Ferne. Und ein Beweggrund des Regisseurs war, dass, warum er das so gemacht hat, ist, weil er den Täter nicht auf einen Podest stellen wollte, weil er irgendwie keinen Actionheld, jetzt blöd gesagt, was ihm machen wollte. Es gibt ja lustigerweise auch einen zweiten Spielfilm über Utøya, eine amerikanische Produktion, die das ganz anders gemacht hat, wo auch das Drumherum aufbereitet wird und ja, wo wir auch den Täter sehen. Ich finde es schlussendlich auch ein bisschen komisch. Also ich verstehe diese Argumentation, dass man den Täter nicht zeigen will. Gleichzeitig strahlt der Film aber auch so eine komische Atmosphäre aus, die hier dem dem unsichtbaren Täter so eine Allmacht gibt, einem Menschen, dem er irgendwie nicht entkommen kann auf der Insel. Und ja, es war ein faszinierendes Seherlebnis. Also ich habe sicher die 1,5 Stunden, die der Film dauert, durchgehend die Luft angehalten. Es war aber auch eine sehr unangenehme Erfahrung. Ja, aber ein tatsächlicher One-Shot-Film, also eine lange Plansequenz. Ich glaube, 75 Minuten dauert der Film.
Aber ist der sehr viel unangenehmer anzuschauen als der andere?
Ich habe den anderen nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der andere schlimmer ist. Also ich glaube sicher, dass der unangenehmere ist.
Mhm. Ja, dieser Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben da einfach ein paar Filme rausgepickt, ein paar echte One-Shot-Movies und ein paar Fake-One-Shot-Movies. Wobei, glaube ich, die Grenze immer mehr verschwimmen wird, weil man kann auch das Echte, glaube ich, sehr gut faken mittlerweile. Aber eine spannende Herausforderung auf jeden Fall für Filmemacher, das so durchzuziehen.
Und es ergibt auch, finde ich, wirklich Sinn, sich diese Filme so auf einen Haufen anzuschauen. Also es war jetzt total schön, in der Woche irgendwie nach Victoria dann gleich Rope anzuschauen, man stellt dann irgendwie auch so Vergleiche da und man ist so gut in diesem Universum drinnen, wo man so die ganze Zeit mit einer Kamera irgendwie durch einen Film geht. Deswegen finde ich so selbstgewählte Themenblöcke eigentlich immer ganz schön.
Mir fällt jetzt aber noch ein, ich habe im Interview mit Sebastian Schipper, da ist er gefragt worden, ob er noch einmal einen One-Shot-Film machen würde, und er hat nur lauthals gelacht, gesagt, auf keinen Fall. Für ihn war dieser ganze Filmdreh, als würde er auf einem Seil über eine Schlucht balancieren, und es ist sensationell, dass es funktioniert hat. Er würde es aber niemals noch einmal machen. Also jetzt so nur als kleiner Downer für zukünftige Filmemacher und Filmemacherinnen. Wäre cool, wenn es euch gelingt, aber leicht und stressfrei ist es nicht.
Mit dieser semi-optimistischen Note verabschieden wir uns. Bis nächste Woche.
Ciao.